Ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund. Wir haben jetzt ein Glaubensbekenntnis gesungen an den dreieinigen Gott. Und darum ist die Frage, ist kaum die Frage ist so existenziell und herausfordernd wie die, die ich eigentlich jetzt aufnehme, die heisst, was passiert mit einem Menschen, der Jesus Christus nicht kennt oder nicht an ihn glaubt? Und die häufigste Antwort, die ich dazu bekomme, heisst, ohne die Rettung von Jesus Christus ist ein Mensch für immer verloren. Oder anders gesagt, es geht um Himmel oder Hölle, so wie es auf dem Bild ist. Und es gibt noch ganz schlimmere Bilder, die ihr sicher auch schon gesehen habt oder könnt. Diese Frage berührt unser Gottesbild, unser Verständnis von Gerechtigkeit, unsere Haltung zu anderen Religionen und Glaubensrichtungen und auch unser eigenes Leben. Darum möchte ich mal ein bisschen vertieft über die Frage nachdenken. Ich hatte die Idee für die Predigt schon länger und habe gedacht, jetzt kann ich die bringen. Die christliche Theologie, ja genau, Sie haben es gemerkt, das kann mir doch niemand mehr künden, oder? Genau. Die christliche Theologie hat so wie drei Grundantworten auf das. Und zwar heisst ja, der erste ist der exklusivistische Ansatz, der zweite der pluralistische Ansatz und der dritte der inklusivistische Ansatz. Wie man die Frage kann beantworten. Jetzt, das hilft mir schnell. Wer von euch hat über das schon mal eine Predigt gehört oder etwas gelesen? Zwei. Wer hat schon mal eine Predigt gehabt? Einer? Gut, also die Mehrheit nicht. Das ist ein guter Vorteil für mich, weil ich euch jetzt erzählen, was ich will. So wie immer. Damit es nicht nur so akademisch, theologisch, abstrakt wird oder analytisch, brauche ich bei jedem Punkt drei fiktive Beispiele. Es geht um religiöse Zentrum. Das heisst, ihr müsst es euch einfach vorstellen, hier in der Gegend, Bischofszell, Niederbüren, Waldkirch, Niederbüren, gäbe es eine evangelische Kirche, eine katholische Kirche, eine Freikirche, eine Moschee, eine Synagoge und einen buddhistischen Tempel. Das gäbe es jetzt einfach hier. Das hat viel zu tun mit der Frage, wie man damit umgeht. Zweitens, ich erwähne das fiktive Beispiel von einer Mia, die wohnt in Hauptwil, junge Frau, sie ist Christin. Und drittens, das ist der Mohammed, der ist gleich alt wie Mia, der ist Moslem und wohnt in Teheran, im Iran. Ihr werdet es ja merken. He? Also, in dieser Predigt lade ich euch ein, mitzudenken, was glaube ich eigentlich, was bedeutet das für mein Leben? Und nach jeder Hauptrichtung mache ich eine kurze Umfrage. Was lehrt der exklusivistische Ansatz zusammenfassend? Der sagt, nur durch Jesus Christus. Das ist vielleicht die klarste Position und das ist vielleicht die herausforderndste Position. Rettung gibt es alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Zwei Bibelverse, es gibt immer viel mehr, aber ich muss mich ja begrenzen. Die können wir, Johannes 14,6, als Beweis. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also es ist unmöglich, zu Gott zu kommen, ohne das Kreuz, das wir im Himmel sehen, durch Jesus Christus. Oder Apostelgeschichte 4, Petrus bekennt, und in keinem anderen ist das Heil oder die Rettung, auch ist kein anderer Name, da ist Jesus gemeint, unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Es gibt keine andere Möglichkeit als zu Jesus. Das ist klare Aussage von der Bibel. Es gibt noch andere. Also der Exklusivismus sagt, Jesus Christus ist der einzige Weg zur Rettung, zum Frieden haben mit Gott zur Rettung. Nur wer bewusst an Jesus glaubt, wird gerettet. Wer nicht an Jesus glaubt, geht verloren. Das ist die Konsequenz. Wie es exklusiv ist. Also zum Beispiel, ich bin kürzlich bei jemandem zu einem Geburtstagsfest eingeladen. Wer hätte das Geburtstagsfest können? Nur die, die eingeladen worden sind. Die anderen nicht. Es war eine exklusive Einladung. Versteht ihr das? Die anderen können nicht, auch wenn sie wollen. Sie sind nicht eingeladen. Nur ein Wesen. Also, der Exklusivismus ist eine Position, die sich auf Klarheit von der biblischen Aussage stützt. Sie nimmt ernst, dass Gott in Christus etwas Einzigartiges gemacht hat. Nicht etwas unter vielem, sondern was am Kreuz und an der Auferstehung passiert hat, das ist das Entscheidende für die Menschheit. Ich mache es mit einem praktischen Beispiel erzählen. Jemand hat einen tödlichen Krebs. Und jetzt ein Arzt erfindet durch langes Studieren ein Medikament, um den tödlichen Krebs zu heilen. Jetzt kommt der Patient zum Arzt. Und stellt euch, der Arzt würde jetzt dem Patienten sagen, los, ich weiss, dass Sie schwer krank sind. Es gibt Mittel gegen Migräne, es gibt Mittel gegen Bronchitis, es gibt Mittel gegen Asthma. Ich habe auch noch ein Mittel gegen den Krebs entwickelt. Es gibt auch noch Haufen andere Mittel. Nehmen Sie doch das, was Sie wollen. Würde niemand sagen, oder? Sondern ein Arzt würde sagen, Sie, ich habe das einzige Mittel gegen den Krebs erfunden. Nehmen Sie das ist das Einzige, was Ihnen hilft. Sonst sterben Sie. Das wäre logisch. Und so versteht der Exklusivismus die Botschaft vom Evangelium. Das ist nicht eine Option unter vielen Möglichkeiten, sondern das ist die lebensrettende Wahrheit. Das ist göttliche Medizin. Leute, Christen, die das glauben, zu was führt das? Eine starke Betonung von Mission und Evangelisation. Also man muss die gute Nachricht den Leuten bringen, das Medizin, oder? Darum brauchen wir Alpha-Kurs, darum brauchen wir Mosaik, darum tun wir evangelisieren, darum tun wir den Glauben weitergeben im Alltag, Mission, darum schicken wir Missionare in die ganze Welt und so weiter. Und mir sagt den Leuten auch, du musst dich entscheiden für oder gegen Jesus. Das ist persönlich. Der Vorteil ist, man überlässt die Leute nicht einfach im Umirren in der Welt, sondern sagt, hey, das ist eine Einladung. Gott sucht dich, Gott lässt dich ein. Kehr um, glaub, und du wirst gerettet werden. Gut, jetzt Umfrage. Wer von euch sagt, das ist auch mein Ansatz, das ist auch meine Glaubensüberzeugung? Gut, ich werde einen schwierigen Stand haben. Ich mache es jetzt einmal an einem Beispiel von diesen drei fiktiven Beispielen, was das könnte bedeuten. Also, wenn der Pfarrer, der Priester, der Imam und was gibt's noch, der Rabbi, die haben alle einen exklusivistischen Ansatz, da gibt es auch ihre Religion, und sagen nachher, Allah ist der wahre Gott, Mohammed ist sein Prophet, Jesus kannst du vergessen, das ist ein exklusivistischer Ansatz. Dann werden die kaum miteinander reden. Dann sage ich, okay, die sind Moslems, die sind Juden, das sind halt die Ungläubigen und so. Je nachdem bekämpft man sich noch, weil jeder hat die Worte für sich gepachtet. Mia von Hauptwil, sie ist 17. Sie hat sich mal in einem Jungschar-Weekend bekehrt zu Jesus Christus. Und ihre frommen Eltern, die praktisch jeden Sonntag in Gottesdienst gehen in der evangelischen Kirche, sind sehr froh und dankbar, dass ihre Tochter auf dem Weg ist, gerettet ist. Gut. Der Mohammed ist auch 17. Er lebt unter 99% Moslems. Ist ja klar. Er hat noch nie die Bibel gelesen, weil er ist verboten. Er war auch nie in einer Kirche gewesen. Aber er betet 5-mal am Tag zu Allah. Er geht am Freitag ins Freitagsgebet, in die Moschee. Er hat ein sehr gutes Herz. Er ist freundlich. Er kümmert sich um arme Leute, um alte Leute. Das ist ihm wichtig. Aber ohne Jesus ist er ewig verloren. Die Spannung bei diesem Ansatz ist, was passiert mit den Menschen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben? Sind also die alle auch ewig verloren? Also zum Beispiel, Jesus ist mal gestorben, aber die Leute, die 3000, 4000 Jahre vorher gelebt haben, vom Adam und Eva, all die Ägypter, Phönizier, Kananäer, Israeliten, die nie etwas von Jesus gehört haben, die wären ja alle verloren. Wir haben sich nie für Jesus entscheiden. Was ist mit einem Kind, das in einem abgelegenen Dorf, irgendwo im Amazonas lebt, in einem Dschungel, wo noch nie irgendwo ein Missionar vorbeikommen ist? Gehen die verloren? Was ist, wenn ihr eine Verwandte habt, die in einem Pflegeheim arbeitet, in der Alzheimer-Abteilung, und all das Leiden sieht und all die Krankheiten und Gott scheinbar nicht eingreift und vielleicht ihr Mann noch in einem Autounfall gestorben ist und sagt, ich kann einfach nicht an Gott glauben. Gott, die Person für immer verloren, weil sie Jesus nicht kennengelernt. Das löst die Frage aus, ist Gott gerecht, wenn solche Menschen verloren gehen? Weil Gott ist ja nicht nur Liebe, Gott ist ja gerecht und fair. Ist Gott gerecht, wenn all die Leute noch viel mehr verloren gehen? Wenn man jemand mit einem exklusivistischen Ansatz die Frage stellt, kommt vielleicht die Antwort, Gott ist gerecht, aber wir verstehen nicht alles, was er macht. Gut. Also ich bin recht fair und ausgewogen bei meiner Darlegung. Zweiter Ansatz, der pluralistische Ansatz. Dort ist die Kernaussage, viele Wege führen zu Gott. Pluralisten sagen, es geht nicht nur, ihr kennt den Satz, viele Wege führen nach Rom. Und genauso viele Wege führen zu Gott. Es gibt nicht nur einen Weg, verschiedene Religionen, spirituelle Konzepte führen zu Gott. Weil Gott ist grösser als jede Religion. Keine Religion hat die ganze Wahrheit. Und die unterschiedlichen Religionen sind nur unterschiedliche Antworten auf dieselbe göttliche Wirklichkeit. Und Gott wirkt überall. Da zwei Bibelvers, wo so Leute zitieren. Es gibt die mehr. Erst Johannes 1,9. Jesus, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Vielleicht haben Sie das noch gar nicht so genau gelesen. Jesus erleuchtet alle Menschen. Nicht nur damals jetzt Israel oder uns heute. Alle Menschen auf der Welt erleuchtet Jesus. Er wirkt an ihnen. Wenn irgendwo da, wir sind ja Heiden, plötzlich jemand in dich und Gott ist da, sollte ich umkehren zu ihm, ist nur, weil der Heilige Geist also durch Jesus ihn erleuchtet hat. Oder Apostelgeschichte 17,27. Von Anfang an war es sein Plan, Gottes Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. Auch da sagt wieder, Gott ist überall, auch im Amazonas, auch in Teheran, auch in Niederbüren, auch in Oslo. Und wenn ein Mensch plötzlich nach Gott schreit, ist Gott da, weil Gott ist allgegenwärtig. Da wird betont, Gott wirkt überall, nicht nur innerhalb des Christentums. Was leben die für ein Leben, wo das glaubt? So eine Sicht führt zu grosser Toleranz. Man hat Respekt gegenüber anderen Religionen, man muss die ja gar nicht bekämpfen. Es gibt vielleicht einen interreligiösen Dialog. Man begegnet zu jemandem nicht mit dem Ziel, jemanden zu bekehren, sondern sie verstehen, weil man sagt, ja, bei Jesus Allah, das ist etwa der gleiche Gott. Ich weiß nicht, wer von euch, es gibt eine alte indische Fabel vom Elefant mit den 5 Blinden. Wer hat das schon mal gehört? Im ersten Moment, 2, 3. Ich erkläre es schnell. Das ist ein Elefant, das ist eine Fabel, aber es ist zum Darstellen. Da tun wir 5 Männer, haben wir die Augen verbunden. Und die sind gerade den Elefant abtasten. Und der eine war am Rüssel und hat gesagt, das ist ein komischer Schlauch, irgendwie, was da ist. Und jemand ist am Hinterbein gesagt, das ist eine riesige Säule. Und dieser hat einen Zahn oder so, der hat gesagt, ja, das ist ein Schwert. Und dieser war vom Rücken, das ist komisch, ledrig. Und alle haben etwas anderes beschrieben. oder? Eine andere Wirklichkeit. Und dann haben sie die Dings weggenommen und gemerkt, aha, sie sind alle am Elefant, aber sie sehen nur einen Teil. Kommen sie daraus? Und so sind die Religionen auch. Sie haben alle, eigentlich sind alle blind. Wir haben nur ein Teil, das man sieht. Wir sehen nie das Ganze. Das sind Leute, die nicht Konflikte entschärft, Vielfalt schätzen. Mir ist moralisch oft nicht tolerant. Ich war die letzte Woche bei der Altersheim-Gottesdienst. Und im Sattelbogen haben mir noch eine Frau, die ist noch erzählt. Sie hat auf die Annachtregel und gesagt, hier in Bischofszell, vor einigen Jahren, hat es immer zwei Bäckereien, zwei Metzgereien, zwei Drehgerien. Genau, oder? Die eine ist für die Reformierten, das ist für die Katholiken. Und sie hat mir dann gesagt, der Pfarrer hat gesagt, wenn sie in die reformierten Metzgerei sind und er das gesehen hat, hat gesagt, dann dürfen sie nicht rein. Das sind Ungläubige. Ist gar nicht so lange her, das ist ziemlich intolerant, oder? Das ist das Gegenteil von Pluralismus. Gut. Wer von euch ist ein Vertreter vom Pluralismus? Ja, ja. Nicht so viele tolerante Leute hier. Also, was heisst das mit den drei fiktiven Beispielen? Wenn man den pluralistischen Ansatz hätte, würden sich die religiösen Zentren gegenseitig respektieren. Man würde sich gegenseitig besuchen. Man hat vielleicht sogar interreligiöses Gebet. Oder interreligiöses Feiern. Die Mia von Hauptwil geht einmal im Monat in die evangelische Kirche, in den Gottesdienst. Sie verliebt sich in einen jungen Mann, der an Horoskop glaubt. Er selber hat nichts gegen Kirche, aber würde nie gehen. Höchstens einmal an den Weihnachten, weil das zur Tradition gehört. Der Mohammed ist ein frommer Muslim. Er geht viel in die Moschee. Er hat dort aber auch einen Christ kennengelernt in Teheran. Mit dem geht er ab und zu einen Pfeffermünztee trinken. Und sie verstehen sich gut, sie können sich unterhalten über junge Frauen und über Fußball-WM, wo der Ball mal ist. Die Spannung bei diesem Ansatz: Wenn alle Wege gleich sind, was machen wir denn mit der Aussage von Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Da haben wir ein Problem. Und wie gehen wir mit Widerspruch um? Ja, gibt es jetzt einen Gott oder gibt es mehrere Götter? Oder ist Jahwe der gleiche Gott wie Allah? Man sagt einfach anders. Je nachdem, wo er ist, aber es kommt das Gleiche raus. Wenn man jemand mit einem pluralistischen Ansatz sagt, wie gehst du mit dieser Spannung um, dann sagt er vielleicht Allah, Yahweh, Krishna, Manitou. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass man spirituell unterwegs ist mit seinem Gott. Das ist das Entscheidende. Und dass wir Frieden haben miteinander. So, mögen wir den dritten noch hören? Der inklusivistische Ansatz. Kernaussage, Christus ja, aber er ist grösser, als wir denken. Das ist eine Art Mittelweg. Also eigentlich wäre ich exklusivistisch, dann kommt inklusivistisch und dann kommt pluralistisch. Das wäre eigentlich in der Mitte. Die sagen, Christus ist der einzige Retter, aber Menschen können auch gerettet werden, ohne ihn ausdrücklich zu können. Das bedeutet, niemand wird ohne Jesus gerettet, aber nicht jeder muss Jesus bewusst kennengelernt haben. Auch da gibt es wieder ganz viele Bibelvers. Ich nehme nur einen, weil er ein bisschen länger ist. Ich lese einen vor und dann könnt ihr ihn noch einmal nachlesen. Römer 2, 14 bis 16. Wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sich in ihren Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klangen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Und dies alles wird sichtbar an dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus alles richten wird. Auch das, was bei den Menschen verborgen ist, das ist meine Botschaft, die mir Gott gegeben hat. Könnt das noch eins für euch lesen. Da redet der Paulus, was ist mit den Leuten, die Jesus nicht kennen. Und er sagt eigentlich, jeder Mensch hat Gott das Gewissen gegeben. Und der Mensch weiß eigentlich von sich aus, ohne dass er die Bibel hat, was richtig und was falsch ist. Und er kann sich von sich aus entscheiden, ob ich eine gute Tat mache oder eine schlechte Tat, ob ich ehrlich sein oder lügen, ob ich jemanden fertig machen oder ermutigen. Ich weiß das. Und anhand von ihrem Werk wird jetzt gerichtet. Anhand von ihrem Werk wird es geredet, nicht anhand von ihrem Glauben. Glauben kommt da nie vor, Jesus kommt nie vor. Parallel dazu ist Matthäus 25, wo Jesus vom Endgericht redet, von den Schafen, die er trennt, und sagt, die einen auf diese Seite, in die Verlorenheit, und die anderen redet. Und dann ist die Frage, warum? Und dann sagt er, haben mich besucht, wo ich krank war, haben mich die Gefangenen besucht, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Oder sie haben das und das nicht gemacht. Und wenn er dort nachschaut, kommt das Wort Glauben nie vor. Es kommt nie vor, weil du dich bekehrt hast, sondern was er gemacht hat. Das ist übrigens auch eine Spannung, wie man das aushaltet. Vielleicht zum anders darstellen. Wenn ihr draußen an der Sonne seid, die Sonne scheint, und bei einem Baum hat es Schatten, wenn ihr draußen an der Sonne seid und die Sonne seht, dann strahlt sie direkt auf euch und das Licht, und ihr wisst, das ist die Sonne. Wenn ihr in Schatten steht, seht ihr die Sonne nicht direkt, aber ihr spürt die Wärme der Sonne, oder? Und ihr merkt, die Sonne ist gleich da. Und nach inklusivistischer Sicht wirkt Jesus genau so, zum Beispiel, sichtbar durch das Evangelium, aber auch unsichtbar und verborgen in der Welt. Solche Leute sind haben eine Offenheit gegenüber anderen Leuten. Sie haben Respekt vor anderen Religionen. Aber sie tun gleich das Evangelium weiter verkünden. Mission ist wichtig. Was ist die Spannung? Christus bleibt der Retter, aber Gottes Gnade wirkt auch außerhalb von sichtbaren Christusbekenntnis. Also Jesus wirkt auch außerhalb von der Kirche anderen Ort. Die Frage, die da kommt, ist es fair, anderen Religionen oder Menschen zu sagen, dass Jesus Christus unter ihnen wirkt, auch wenn sie es gar nicht merken? Die orthodoxe Kirche hat das mal so ein bisschen mystisch ausgedrückt, habe ich gelesen. In der katholischen Kirche heisst viel, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Also es muss immer durch die Kirche gehen. Und die orthodoxe Kirche hat einen Satz geprägt, der heißt: Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, aber wir wissen nicht, wo die Kirche aufhört. Kann man darüber nachdenken? Wie der religiöse Zentren heißt das: Jeder von denen bleibt bei seinem religiösen Wahrheitsanspruch, aber man respektiert sich und schätzt sich gegenseitig. Die Mia hat fromme Eltern. Sie hat sich bekehrt in den Jungschi. Sie ist jetzt 30-jährig. Und sie leitet den Hauskreis in der Gemeinde. Sie wohnt mit dem Tätowierer zusammen, dem Nicht-Christ. Der ist aus der Kirche ausgetreten, um Geld zu sparen. Und der arbeitet eben als Tätowierer. Ihnen beiden ist gegenseitige Toleranz wichtig. Aber Mia und ihre Eltern beten für ihn, dass er sich mal bekehrt, weil sie Angst haben, dass er einmal ohne Jesus verloren wird sein. Der Mohammed ist auch 30. Er ist Imam geworden. Er hat darum den Koran auswendig. Und im Koran wird Jesus und Maria sehr positiv dargestellt. Darum schätzt er die auch. Darum hat er schon mal Chaim-Synagoge in Teheran besucht und auch die armenische apostolische Kirche in Teheran besucht, um den Koran ein bisschen besser zu verstehen. Er ist aber weiterhin davon überzeugt, dass Mohammed der einzig wahre Prophet Gottes ist. Kommen zum Schluss. Ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend. Was passiert mit einem Menschen, wo Jesus Christus nicht kennt oder nicht an ihn glaubt? Die häufigste Antwort, die bekommen ist, ohne die Rettung ist ein Mensch für immer verloren. Und ich habe gesagt, ich frage euch, stimmt das? Wenn wir einen unbekannten Mohammed in Teheran vor Augen haben, wo es vielleicht noch in Medien heisst, das sind sowieso als Fundamentalisten und Terroristen, können wir noch schnell sagen, der geht verloren. Ist sein Problem. Aber was ist, wenn es unsere Tochter betrifft, unsere Brüder, unsere Schwester, unsere Eltern, die nichts von Jesus wissen wollen, die schon viel etwas erzählt haben, uns immer wieder ablehnen und ignorieren? Dann sind das, was ich jetzt gesagt habe, nicht nur theologische Theorien, sondern sie prägen unser Leben. Und Folgendes wird unbewusst angesprochen. Wie siehst du andere Menschen? Mit Angst? Sie sind verloren. Mit Gleichgültigkeit? Hauptsache ich bin gerettet. Mit Hoffnung und Respekt? Ich respektiere ihren Glauben und hoffe, sie finden zu Jesus Christus. Wie reden wir über unseren Glauben? Mit Druck und Angst? Vorsichtig, gescheiter das Thema nicht erwähnen. Sonst haben wir ein Problem hier bei dem gemütlichen Essen. Einladend, überzeugend. Wie denken wir über Gott? Gott ist streng, richtend, konsequent. Oder Gott ist tolerant, grenzenlose Liebe. Gott ist gerecht und gleichzeitig grösser als unser Verstand. Ich zeige die Folie nachher noch einmal. Jetzt würde ich mich auch noch outen, oder? Also, die ersten 10 Jahre nach meiner Bekehrung, würde ich es mal sagen, oder Umkehr, habe ich eine exklusivistische Meinung gehabt. Einerseits aus Dankbarkeit gegenüber Rettung, zweitens habe ich nie etwas anderes gehört und mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Seit vielleicht 15 Jahren bin ich mehr beim inklusivistischen Ansatz, das war letztes Jahr daheim, weil der für mich am ausgewogensten ist und am meisten Sinn macht, vor allem bei der Frage von Leuten, die noch nie die Chance hatten, etwas von Jesus zu hören. Vielleicht ist gar nicht das Wichtigste, dass wir alle Antworten haben, sondern Spannung können aushalten. Ich versuche jetzt meine Meinung zusammenzufassen. Ich glaube von Herzen an Jesus Christus. Ich nehme die Bibel und sein Wort ernst. Ich bin nicht der Richter von anderen Leuten. Darum vertraue ich darauf, dass Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit grösser ist als mein menschlicher Verstand, mein Glauben und mein Urteil. Oder zusammenfassend in einem Satz gesagt, ich glaube an den dreieinigen Gott, wie er sich in der Bibel offenbart. Und darum überlasse ich ihm das Urteil über mich und andere Menschen. Amen.